Hallo und herzlich willkommen bei Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedensten Disziplinen. Von Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute unterhalte ich mich mit Raffaela Richter. Die junge Fränkin ist einer der Top-Enduro-Piloten Deutschlands und konnte sich neben vielen nationalen Erfolgen auch schon auf der internationalen Enduro-Bühne einen Namen machen. Warum sie noch einen ganz normalen 30-Stunden-Job neben ihrem Training und den Rennen macht und warum sie für nächstes Jahr ein eigenes professionelles EWS-Team auf die Beine stellt, das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Herr Raffaela, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns den Podcast zu machen an diesem, ja, eigentlich ganz besonderen Tag, weil dieser Podcast wird am 23. Dezember aufgenommen und das heißt, alle sind eigentlich im Weihnachtsgeschenke-Stress. Hast du schon alle Geschenke und bist du auch so im Stress gewesen, wie ich zum Beispiel?
Also, ja, ich freue mich auf jeden Fall dabei sein zu dürfen, danke. Ich habe tatsächlich alle Geschenke. Für unseren Papa haben wir ein E-Bike zusammengelegt.
Ah, echt?
Ja, weil, also ja, um ehrlich zu sein, er ist halt recht dick geworden. Und
das ist so der kleine Wink mit dem Zaunpfahl, oder?
Ja, genau. und ja, dass das auf die Gesundheit geht. Und genau, jetzt kann er mal wegen mit uns fahren. Der ist ja früher Enduro gefahren, also Motorrad, ja. Enduro und so. Also ich denke, wenn er, ja, ich denke, er ist zweiradaffin und ja, das wird ihm schon Spaß machen.
Dann kann er auch mit dir jetzt anständig trainieren gehen, oder?
Ja.
Zumindest berghoch.
Mal schauen, ob ich mir nicht ins eigene Fleisch beiß, wenn er mir dann am Ende noch vormacht, wie man irgendwas Technisches fährt. Genau, und für die Mama haben wir auch schon was besorgt, haben wir wegen Zusammenlicht, mein Bruder und ich. Und ansonsten, ja, ein paar Kleinigkeiten für den Rest noch besorgt, ja.
Sehr gut.
Ich denke, das wird schon passen.
Wird schon passen. Du hast ja tatsächlich ein paar Geschenke zu besorgen, weil du bist nicht Einzelkind, sondern du hast zwei Brüder. Und
genau.
Die haben dich tatsächlich auch irgendwann mal so zum Radfahren motiviert, oder stimmt das nicht?
Genau, doch, das ist richtig. Ich habe ja mit Cross Country angefangen und das war schon 2003, da war ich 5. Und meine Brüder haben eben 2002 schon damit angefangen und sind da dem örtlichen Verein in Bayreuth beigetreten, der Bikesportbühne. Mhm. Und dann habe ich halt ein Jahr später das auch angefangen, weil ich eh so ziemlich alles nachgemacht habe, was sie gemacht haben. Und so ist es dann eine Zeit lang eigentlich immer gegangen.
Genau, du hast schon erzählt, du kommst aus Bayreuth, also das gehört zu Franken, also im nördlichen Teil von Bayern.
Genau.
Wie sind denn da so die Möglichkeiten zum Radfahren? Du hast gesagt, es gibt einen Verein, also ist Mountainbike dort ein Ding gewesen, als du angefangen hast, oder wart ihr da eher so die Außenseiter?
Also ich weiß noch, in der Schule und so waren wir eher immer die Exoten, weil halt einfach wie in Bayern und in Deutschland wahrscheinlich überall eigentlich alle Fußball gespielt haben.
Ja.
Und dann, ja, war ich so mehr oder weniger die Einzige aus der Klasse immer, die Mountainbike gefahren ist. Aber so nach und nach ist es dann doch mehr, also habe ich zu meiner Schulzeit noch sogar schon gemerkt, dass es eine Trendsportart wird.
Mhm.
Und immer mehr Leute Mountainbike fahren und sich dafür begeistert haben. Das fand ich dann eigentlich schon ganz cool. Und ich hatte halt eben immer die Trainingsstrukturen vom Verein lange Zeit, bis 2014 bestimmt, noch auch aktiv genutzt. Also zweimal die Woche zum Training gegangen dort. Hatte einen Trainingsplan von dem Trainer aus dem Verein,
mhm,
und haben das eigentlich immer gut ausgenutzt. Und
Also da seid, ja, seid ihr quasi schon recht professionell, auch wirklich, es ging nicht nur darum, einfach zu fahren, sondern ihr habt wirklich, oder du hast richtig mit Plan trainiert und hast das schon so mit Ziel verfolgt, das Ganze.
Genau, also schon relativ bald, ja, also in der U15 geht es dann los, dass man Bundesnachwuchssichtung fahren kann. Mhm. Und in der U13 kam dann erst noch die Bayernliga und so weiter. Damit bin ich eigentlich eingestiegen und ja, genau, dann eben mit der, in der U15 Bundesnachwuchssichtung, das erste Mal Deutsche Meisterschaft mit 12. Und das waren dann so die Jahre, also so ab 11, 12 Jahren habe ich eigentlich nach Trainingsplan trainiert.
Mhm. Und du warst ja auch dann sehr erfolgreich damit. Also gerade so Bundesnachwuchssichtung warst du halt sehr erfolgreich. Hast dann auch so die ersten Titel oder so die ersten Gesamtwertungen gewonnen. Und dann hast du aber so den Wechsel gemacht auf Downhill und Enduro. Wie, also warum? Weil normalerweise, wenn man jetzt gerade in einem so erfolgreich ist, dann hört man damit jetzt nicht einfach auf und macht was anderes.
Ja, also bei mir war es immer so, bei der Bundesnachwuchssichtung vor allen Dingen, das war immer ein Rennwochenende und am Samstag haben Technikwettbewerbe stattgefunden, also Trial und Slalom. Mhm. Und nach diesen Wettbewerben ist dann auch die Startaufstellung fürs eigentliche Cross-Country-Rennen am Sonntag passiert.
Ja.
Und genau, ich habe halt dann die Technikwettbewerbe meistens gewonnen oder war mindestens auf dem Podium. Aha. Und habe halt da auch für die Gesamtwertung gut Punkte gesammelt. Und ja, im Cross-Country-Rennen war ich eigentlich gar nicht so gut. Meistens habe ich beim Start alle meine Körner verblasen.
Oh, das kenne ich auch sehr gut.
Und habe dann erstmal so, wenn wir 4 Runden gefahren sind, 2 Runden gebraucht, bis ich mich vom Startsprint wieder erholt habe. Und ja, das war mir dann doch irgendwann zu blöd, um ehrlich zu sein.
Und dann bist du irgendwann ins Enduro gekommen und hast dann auch angefangen, Downhill-Rennen zu fahren, bist jetzt auch schon mehrfach die Downhill-WM mitgefahren. Ich glaube, das erste Mal in Haffjell als Junior und jetzt, also dieses Jahr auch.
Genau.
Was reizt sich denn mehr? Also reizt sich mehr Enduro oder Downhill oder kann man das beides gut machen?
Also ich würde mir auf jeden Fall den Titel als Enduro-Fahrerin auf die Stirn schreiben. Warum kann ich eigentlich gar nicht so richtig sagen. Also ich glaube, beim Enduro-Fahren fühle ich mich irgendwie einfach wohler, so dieses Wettkampfformat. Das hat vielleicht auch, weil es damals so richtig den Spaß am wettkampforientierten Fahren oder allgemein am Fahrradfahren, am Training wieder gebracht hat. Mhm. Nachdem ich da im Cross-Country dann eben vom eigentlichen Cross-Country-Wettbewerb eher geknickt war, weil es halt, man hat trainiert und irgendwie hat es nie gelangt und und beim Enduro war die Stimmung einfach so viel entspannter, so richtig familiär und es ist wirklich, selbst bei einem Enduro One Rennen ist es so, genauso wie bei einer EWS, also irgendwie ist es so richtig familiär und ich glaube, das hat mich voll ergriffen, ja. Dieser Enduro-Hype.
Und
du beim Downhill, ja?
Nee, Entschuldigung, ich wollte dir da nicht da reinreden.
Genau, und beim Downhill, da bin ich dann mehr oder weniger so nebenher mit reingerutscht. Und ich, für mich ist einfach der Fokus immer auf dem Enduro. Und wenn ein Downhill-Rennen mit reinpasst, dann fahre ich das auf jeden Fall gern mit und dann auch mit Ehrgeiz und versuche da alles rauszuholen. Aber für mich wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall immer der Fokus auf Enduro liegen.
Okay. Beim Enduro war es ja so, das ist ja eine, mittlerweile gibt es die Sportart natürlich schon länger, aber viele von den Leuten, die jetzt auch noch dort an der Spitze fahren, sind halt aus anderen Sportarten ins Enduro gekommen. Und ein Teil von denen sind eben vom Downhill ins Enduro gekommen und mussten diese ganze physische Geschichte lernen. Und viele sind halt aber auch vom Cross-Country ins Enduro gekommen und mussten dann die Technik lernen. Du kommst jetzt auch eher so aus der Cross-Country-Ecke, aber hilft dir das jetzt extrem viel, dass du damals mit Trainingsplan trainiert hast, was dir vielleicht damals gar nicht so bewusst war, wie gut das jetzt im Nachhinein ist?
Also ich glaube manchmal, dass ich dadurch einfach eine gute Grundfitness habe. Ja, das war's dann aber auch.
Punkt.
Ja.
Ja, aber es ist ja schon so, was man sich eben als sehr junger Mensch da antrainiert, das kriegt man halt nachher eigentlich sehr, sehr schwer noch drauf, ne? Und gerade wenn du
Ja.
erzählt hast, hast halt viel Slalom oder Trail noch gemacht, das ist ja eigentlich genauso die Sachen, die du jetzt beim Enduro brauchst, oder? Die damals.
Ja.
Damals waren es eben drei unterschiedliche Rennen und jetzt ist es halt kombiniert in einem.
Genau, ja. Und was ich halt ganz cool finde, ich konnte meine Stärken im eigentlichen Cross-Country-Rennen, nämlich das Bergabfahren, nie ausspielen, weil ich einfach so fertig war vom Berghochhetzen, dass ich oben einfach nimmer gerade ausschauen konnte und irgendwie auf dem Radkangen war, dass das schwindlig wird. Und das war dann halt irgendwie, ja, konnte ich einfach nicht so runterfahren, wie ich es eigentlich kann. Und beim Enduro, dadurch, dass du ein bisschen mehr Zeit hast, dann fährst du deine Pace hoch, kommst oben an und dann gibst du einfach Vollstoff in der Abfahrt und das taugt mir einfach viel besser.
Ja. Du bist bei der allerersten Enduro-Meisterschaft in Deutschland, bist du gleich am Podium gelandet, bist, glaube ich, Dritte geworden. Mittlerweile fährst du das Nationaltrikot und bist, glaube ich, amtierende deutsche Meisterin, oder?
Genau, ja, also 2020 hat ja keine
Genau.
Meisterschaft leider stattfinden können, deshalb noch amtieren.
Das heißt, du bist da extrem erfolgreich in dem Sport. Und trotzdem hast du aber noch einen ganz normalen Job. Wieso und was ist da so dein Job?
Genau, also ich bin Optikerin, jetzt seit 2020, Mitte des Jahres ausgelernt. Ich habe 2017 mit der Ausbildung angefangen. Aus dem Grund, 2016 habe ich Abi gemacht und habe dann erstmal ein Geografiestudium begonnen. Das habe ich dann aber ja abgebrochen, war halt nichts für mich.
Ja.
Und habe dann einfach festgestellt, dass eine Ausbildung für mich wahrscheinlich vom Typ her besser passt, weil ich ein bisschen Struktur einfach brauche. Zumindest habe ich es in dem Alter gebraucht, weil in der Uni ist man schon ein bisschen sehr auf sich allein gestellt und ich glaube, so reif war ich einfach noch nicht.
Ja.
Von daher hat mir die Ausbildung in dem Sinne schon mal gut getan und ich habe halt dann 2017 erstmal versucht, im Arbeitsleben anzukommen, mit einer 40-Stunden-Woche auch und habe dann gar nicht so viel trainiert und 2018 habe ich dann wieder so richtig Wettkampfblut geleckt und hatte richtig Bock. Habe dann mir wieder einen Trainer gesucht, den Max Gast. Und ja, seitdem habe ich das meistens ganz gut auf die Reihe gebracht, eine 40-Stunden-Arbeitswoche mit Training und Rennen dann unter den Hut zu bringen. Und seit ich ausgelernt bin, konnte ich aber auf 30 Stunden reduzieren. Was auf jeden Fall ein Haufen oder ja eine Riesenerleichterung
Ja,
ist,
das glaube ich, ja.
einfach was die Regeneration angeht und Saisonplanung ist halt doch auch ein Haufen Zeit, was
Ja.
das in Anspruch nimmt und ja, das merke ich jetzt einfach und ich genieße es aber auch richtig im Winter gerade.
Dazu habe ich jetzt eigentlich zwei Fragen. Und zwar die erste ist, Optikerin ist jetzt ja nicht so der ausgeflippteste Job der Welt. Und was sagen denn so die Kunden, die du dann berätst oder mit denen du halt da mit denen du dann redest? Wissen die, dass du so einen Sport machst? Wissen die, dass du so erfolgreich im Sport bist? Und was sagen die, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich bin jetzt gerade eben von der Weltmeisterschaft im Downhill wiedergekommen, habt ihr vielleicht auf ZDF gesehen?
Also so oft kommt es tatsächlich gar nicht vor. Ich habe es auch lange Zeit unter meinen Kollegen und so relativ low-key gehalten. Also mein Chef, der wusste eigentlich, also ich habe es beim Bewerbungsgespräch und so auch alles erwähnt. Also die wussten, dass ich Mountainbike fahre, weil mir das wichtig war, dass sowas klar ist, weil es ja doch irgendwie auch eine Risikosportart sein kann. Und genau, deshalb war es mir wichtig, dass das schon bekannt ist, aber die meisten Kunden wissen es, glaube ich, gar nicht. Manche haben mich dann tatsächlich schon erkannt, so die, nicht vom Gesicht her, aber die schauen dann aufs Namensschild und fragen dann, sieht es aus der Zeitung? Oder das ist dann schon mal ganz cool, das genieße ich auch, muss ich sagen. Aber es ist nicht so, dass ich vor selber drauf auf das zur Sprache bringe. Ich freue mich aber, wenn die Kunden das sehen oder mich erkennen.
Also du trägst sehr selten dein Meistertrikot bei der Arbeit.
Ja, genau. Ich trage nur das Namensschild. Okay. Da müssen die Leute selber drauf kommen.
Ja. Du bist aber die Einzige dort, wo das Namensschild quer hinten über den Rücken gedruckt ist, oder?
Ja. Nee, habe ich nicht, nah.
Was ich mich frage ist, wolltest du nie Profi werden oder war es dir jetzt einfach erstmal wichtiger, im Berufsleben anzukommen und dort halt eine Ausbildung zu machen und mit allem dem, was man zu so einer Ausbildung dazulernt und dann jetzt den Schritt ins, als Profi zu gehen? Oder ist es dir einfach wichtig, halt diese Strukturen zu haben, dass du eben, ja, dass du immer nach Hause kommen kannst und hast dann wieder so einen geregelten Tagesablauf?
Genau, also nach dem Abi war es halt so, dass ich selber nicht so richtig den Mumm hatte dazu. Und dann waren meine Eltern noch auch noch da, die halt gesagt haben, ja, Kind, lern erst einmal was oder mach zumindest ein Studium nebenher oder so, dass ich halt noch was in der Hand habe, falls ich irgendwie verletzungsbedingt mal raus bin einfach. Mhm. Kann ja passieren.
Klar.
Und ja, dann, ich wollte es zwar immer nicht ganz so wahrhaben eigentlich, aber grundsätzlich haben sie ja recht. das habe ich dann auch bemerkt, deshalb habe ich ja die Ausbildung angefangen. Und genau.
Und wie schaut es jetzt aus, wenn du ausgelernt bist, hast also deine Ausbildung in der Tasche? Weil ich muss tatsächlich sagen, bei mir war es genauso. Also ich hätte auch quasi schon sofort nach der Schule irgendwie Profi werden können. Aber meine Eltern haben auch gesagt, hey, mach erstmal eine Ausbildung. Und die habe ich durchgezogen und danach habe ich mich dann, ab dann bin ich quasi nur noch Rad gefahren. Von daher, ich verstehe genau, was deine Eltern da gesagt haben und es ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr weiser Rat.
Ja, ja.
Aber wie schaut es jetzt aus, wo du quasi die Ausbildung in der Tasche hast?
Genau. Also grundsätzlich ist es schon so, dass ich allermeistens gerne auf Arbeit gehe. klar hat man mal einen Tag dabei, wo man sich denkt, ja, nee, aber eigentlich gehe ich gerne auf Arbeit und ich merke im Winter, wenn jetzt auch keine Rennen sind, tut es mir einfach gut und ich wüsste, ich kenne mich und ich wüsste, wenn ich jetzt nicht, meinetwegen, manchmal fange ich später erst an auf Arbeit, wenn ich jetzt nicht um 10:30 oder 11 auf Arbeit sein müsste, dann würde ich wahrscheinlich so lang schlafen und dann frühstücke ich erstmal, dann denke ich mir, na, könnt's gleich zum Mittagessen auch. Und dann ist wieder abends und ich habe noch gar nichts trainiert so in der Art, dann geht der Tag so vorbei und so stehe ich dann früh um 6 Uhr auf, mache das Training, mache mir halt selber meinen Zeitplan und es tut mir einfach gut, weil ich dann einfach viel effektiver den Tag angehe. Und im Winter will ich schon versuchen, immer weiter zu arbeiten oder irgendwie da einen Job oder meinen Job auszuüben. Und für den Sommer, jetzt dieses Jahr, habe ich, ja, wir hatten intern in der Firma ein paar Änderungen und ich habe jetzt nochmal eine Sponsoring-Bewerbung an meinen Arbeitgeber geschickt und da eben auch um unbezahlten Urlaub für die Saison gebeten. Und da warte ich jetzt aber noch drauf, auf die Rückmeldung, habe aber auf jeden Fall von der Filialleitung und von der Regionalleitung, also von meinen direkten Vorgesetzten, den Rücken halt und die machen sich da auch dafür stark.
Das ist super. Also das heißt, du hast halt wirklich da schon die Pläne, im Sommer nur vom Radfahren leben zu
können. Genau, ja. Also dann so sozusagen, ich nenne es immer Teilzeitprofi.
Ja. Okay. Du hast es schon angesprochen, du trainierst ja auch noch einfach während der ganz normalen Woche, wo du jetzt 30 Stunden arbeitest, früher hast du 40 Stunden gearbeitet. Irgendwo muss dieses ganze Training ja noch untergebracht werden. Wie machst du das?
Ja, also wie schon gesagt, jetzt mit der 30-Stunden-Woche ist es so, dass ich sowieso unter der Woche auch einen Tag frei habe. Und wenn ich jetzt an einem Samstag arbeiten muss, dann habe ich sogar 2 Tage frei unter der Woche. Da versuche ich jetzt gerade im Winter auch dann rauszugehen zum Fahren. Und dann habe ich meistens noch einen kurzen Tag. Da schauen wir dann immer, dass man eine Grundlageneinheit auf der Rolle oder vielleicht auch eine längere Krafteinheit einbauen können. Und ansonsten mache ich eher so Hit-Intervalle und so auf der Rolle. Und wenn ich frei habe, da halt dann manchmal auch 2 Einheiten am Tag. Und noch eine Mobi-Einheit oder so dazu.
Also das heißt, du schaffst es halt irgendwie, das alles zu kombinieren jetzt, trotz
Genau.
der 30 Stunden. Jetzt war natürlich 2020 so ein komplett verrücktes Jahr. Irgendwie, du hast schon gesagt, es gab keine deutsche Meisterschaft im Enduro. Aber konntest du irgendwas fahren? Bist du irgendwelche Rennen gefahren? Und wie hast du dich fit gehalten oder halt motiviert gehalten? Hat dir der Job da auch irgendwo Halt gegeben und geholfen?
Ja, also ich bin 5 Rennen, glaube ich, waren es gefahren. Also die komplette EWS-Saison sozusagen. Es waren 3 Rennen, also Zermatt, Pietra Ligure und Finale Ligure. Downhill WM bin ich gefahren und Kronplatz. Also war eine sehr kurze Saison. Und die Downhill-Saison, also nach der WM, habe ich dann aber sausen lassen, weil ich im November wieder arbeiten musste. Was heißt musste, durfte. genau. Und ich war mir nicht ganz sicher mit Quarantäne und letztes Jahr bin ich schon verletzt in den Winter gegangen und dann dachte ich mir, lieber schaue ich jetzt, dass ich schon früher die Offseason beginne, dass ich früher fürs Training für die EWS, was ich ja eigentlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, fahren will, dass ich mich da schon gut drauf vorbereiten kann.
Ich meine, das war wahrscheinlich auch sehr schlau, weil gerade die Rennen nach der WM, das waren ja eben so Back-to-Back-Rennen, wo jedes Wochenende quasi ein Rennen war und es muss ja wirklich für die Fahrer extrem anstrengend gewesen sein. Und
Ja,
viele sind dann
genau.
wirklich nur noch irgendwie runtergerollt, weil sie halt einfach keine Kraft mehr hatten. Von daher,
Ja.
das ist, da hat man schon sehr gute Möglichkeiten, sich zu verletzen.
Ja, eben.
Und von daher wahrscheinlich genau die richtige Entscheidung. Vor allen Dingen für nächstes Jahr hast du ja wirklich große Pläne. Also du
Genau, ja.
möchtest dein eigenes EWS-Team gründen.
Genau.
Warum machst du das und wa was bedeutet das auch für dich?
Genau, also ich habe schon hier und da mal Angebote von Teams bekommen, auch bezüglich EWS vor allem. Und die habe ich aber dann meistens oder eigentlich alle abgelehnt. Und einfach aus dem Grund, weil ich merke, mit Juliana als Hauptsponsor und Level 9, die unterstützt mich auch extrem. Genauso wie jetzt seit letztem Jahr Schwalbe wieder. Da habe ich einfach Sponsoren, die mir den Rücken stärken. Und ja, wo ich einfach mich wohlfühle. Ich merke, die machen mir 0,0 Druck. Und meistens ist es so, was ich halt festgestellt habe, wenn ich mal drüber nachgedacht habe, wenn ich jetzt in ein EWS-Team gehe, lässt sich das einfach mit meinem Job nicht so gut vereinbaren. Und so kann ich das halt einfach planen, wie ich das möchte. Und ich sage halt dann, okay, ich nehme oder ich gucke, dass ich den ganzen Sommer mehr oder weniger Urlaub nehme und im Winter eigentlich durcharbeite. Und wenn man jetzt in einem Team ist, dann gibt es halt dann mal hier ein Teamcamp und dort ein Teamcamp und da ein Fotoshooting. Und dann sind es halt nochmal Urlaubswochen, die ich dann aber im Winter eigentlich auch gar nicht so habe. Also ich habe halt dann jetzt, wenn das jetzt nächstes Jahr mit dem unbezahlten Urlaub durchgeht, hätte ich nächstes Jahr für den Winter noch 11 Tage Urlaub oder so. Und das würde ich dann halt lieber für ein Trainingslager investieren mit meinem Trainer, der das dann auf seine Athleten zuspitzt, Und da halt dann auch wirklich unser Training im Fokus steht.
Ja,
Genau.
aber du könntest ja jetzt auch einfach als Einzelfahrer bei der EWS starten. Also du musst ja kein offizielles Team sein. Warum hast du dich trotzdem entschieden, den Weg oder dein eigenes Team zu gründen?
Genau, also ich habe halt schon gemerkt, dass vor allem Zermatt ist eigentlich so ein Paradebeispiel, weil man als Privatperson zum Beispiel nach Zermatt gar nicht mit dem Auto hochfahren darf, ist ja autofreie Zone. Als Team darf man hochfahren und die Pits aufstellen, dann ist man da direkt vor Ort. Und dann nächstes Beispiel in Piedra zum Beispiel beim Training war es extrem heiß und jeder, vor allem die Privatfahrer, hatte dann halt viel zu wenig zu trinken dabei und war nicht einmal an der ersten Stage angekommen und das Wasser war schon leer und es gab nichts zum Auffüllen. Und dann habe ich halt so gesehen, von Lapierre, der Mechaniker, der ist halt mit dem E-Bike mit rumgefahren, das ganze Training und hatte, keine Ahnung, 6 Flaschen Wasser im Rucksack oder so. Also da ist auf jeden Fall keiner verdurstet. Genau, das sind so lauter so kleine Sachen, wo ich mir gedacht habe, das wäre schon cool, wenn ich dann halt, ja, mit meinem Freund oder meinen Brüdern, wenn die auf die Rennen mitgehen, dass die dann auch das Training mit abfahren können und Ersatzteile und Essen, Riegel, Wasser, Pulver, alles
Alles so
mit
mitschleppen durch.
rumtragen. Ja, genau. Einfach nur fürs Training, um da schon mal den Tag angenehmer zu machen und ja.
Viele Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, was EWS, also Enduro World Series, überhaupt ist und wie so ein Rennen ausschaut. Weil als Einzelfahrer, als Privateer hast du wirklich, ja, ist es extrem schwer, am Sonntag, am Renntag oder am Samstag am Renntag noch fit zu sein und dann. Ja, wenn du dich einfach um alles kümmern musst. Also erklär doch mal kurz, wie schaut so ein Rennen aus und wo sind auch so die Punkte, wo du halt Hilfe in Anspruch nehmen kannst, wenn du jetzt ein Team hast und wo du die Hilfe eben auch
Genau.
brauchst.
Ja, also wie schon gesagt, am Samstag, also jetzt dieses Jahr waren es eigentlich immer Eintagesveranstaltungen. Dann ist Samstag Training und Sonntag Rennen im Normalfall. Und am Trainingstag kann dann der Mechaniker, der kriegt halt dann auch eine Numberplate, steht halt irgendwie Mechanic oder Tech oder so drauf. Und der darf die Strecke mit rumfahren und kann halt dann Wasserträger spielen. Und wie gesagt, manchmal ist es auch einfach eine Hilfe. Zum Beispiel, wenn jetzt mein Bruder mit dabei ist, dem kann ich halt in Sachen Linienwahl vollkommen vertrauen und kann mich da dann auch mit dem besprechen. Das ist so schon mal der eine Vorteil. Und am Renntag selber wäre es dann so, ich würde halt dann meinen Bus mit halt in die Pits stellen und da ein bisschen meine eigene Team-Area aufbauen.
Ja, und da wirst du dann auch
Und
einen Mechaniker haben, der sich um all deinen Krempel
das wäre
kümmert,
dann
dem du.
im Endeffekt sieht wahrscheinlich mein EWS-Team, es ist ja noch nichts angemeldet, die folgt erst noch, aber mein EWS-Team wird halt so aussehen, dass ich als Fahrerin angemeldet bin und ein Mechaniker dann immer dabei sein wird. Und wir sind dann aber halt unter dem Schirm eines offiziellen EWS-Teams angemeldet und profitieren dann von den Pits. Mein Bruder oder Freund, wer auch immer dann dabei ist, die werden sich abwechseln müssen, die können mir dann schon mal für die Mittagspause halt das Essen vorbereiten. Das muss ich dann schon mal nicht mehr selber machen. Schauen einfach mal das Rad durch. Ich kann mich mal umziehen, wenn es jetzt manchmal pisst halt wie Sau und dann kann man sich einfach mal einen frischen Satz Klamotten anziehen und friert sich nicht ab. Und ja, das sind so Kleinigkeiten, die aber einfach als Rennfahrer wichtig sind, dass man sich aufs Rennen fahren konzentrieren kann.
Ja, weil wenn man das jetzt so vergleicht mit anderen Rennen, also beim Downhill hast du eine 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten Strecke und danach hast du eigentlich wieder die Möglichkeit in die Pits zu kommen,
Ja.
dich auszuruhen, dich vorzubereiten oder sonst irgendwas. Beim Cross Country hast du 1,5 Stunden circa, wo das Rennen ist und dann kommst du wieder in die Pits, da hast du halt so eine kleine Mechanic Zone, wenn irgendwas beim Rennen passiert. EWS ist da komplett anders. Also du
Genau,
bist
ja.
ja viel, viel länger weg. Und du machst die gleiche Strecke am Trainingstag und am Renntag. Und wie lang
Genau,
ist
ja.
so eine Strecke ungefähr?
Also, das hängt natürlich ein bisschen vom Veranstaltungsort ab, aber meistens sind es schon so 45 bis 50 Kilometer.
Wie viele Stunden braucht man im Training ungefähr dafür?
Im Training schaue ich meistens gar nicht so genau drauf, weil mir da so viel anhalten. Aber jetzt, ich glaube, im Finale Ligurien hatte ich auf der Uhr nach dem Rennen 6,5 oder 7 Stunden stehen.
Ja, also das ist halt schon Wahnsinn. Und wenn du dann halt eben aus so einem Training rauskommst, wo es ja nicht darum geht, wirklich die sportlichen Höchstleistungen zu bringen, aber
Ja.
trotzdem, wenn du 6 Stunden auf der Uhr stehen hast und das zählt ja nur die Zeit, wo du halt irgendwie unterwegs bist, dann hast du vielleicht wirklich einen 8-Stunden-Tag und alles, was du
Ja.
dir dann halt irgendwie an Hilfe holen kannst, bringt dir natürlich
Ist einfach
extrem viel für den nächsten
genau.
Tag, ne?
Ja.
Wenn du dir jetzt dieses kleine Fahreruniversum das schaffst, dass du halt einen Mechaniker dabei hast, dass du halt auch natürlich den finanziellen Aufwand machst, so ein Team anzumelden, planst du dann auch weitere Fahrer mit ins Team aufzunehmen?
Ja, ich habe da schon ein paar so Überlegungen angestellt, auf jeden Fall. Die wissen nur noch nicht so im Glück, das muss ich dann mit denen mal besprechen. Aber es wird sich auf jeden Fall rentieren, wenn man vielleicht den ein oder anderen Deutschen oder die ein oder andere Deutsche, die zufällig die gleichen Sponsoren hat, also jetzt kommt man wahrscheinlich drauf, die auch EWS fährt, dass man die mal anhaut, ob das nicht Sinn macht, dass man das zusammen machen.
Ja.
Also, dass sie einfach ihre EWS-Anmeldung mit über mich laufen lässt und ihre Sachen mit in meinen Bus schmeißen kann und auch jemand mal über ihr Fahrrad guckt und ja,
Sehr
macht auf
gut.
jeden Fall Sinn. Also der Gedanke ist da, ich muss ihn nur noch besprechen mit betroffener Person.
Okay, sehr gut. Was sind denn so deine Ziele für 2021 mit dem ganzen, also eben mit dem Job, oder mit den Freiheiten, die du im Job vielleicht bekommst, dann mit der EWS-Anmeldung und allem? Hast du da irgendwas vor Augen, was du erreichen möchtest?
Also, ja, ich träume natürlich schon eigentlich von einem Podium in der Gesamtwertung dann. Also, ja, Top 5. Eigentlich ist das Ziel Top 3, aber ich weiß immer nicht, wie realistisch das ist, deshalb gehe ich dann doch immer noch, also ich sag mal Top 5, aber eigentlich will ich schon Top 3 schaffen in der Gesamtwertung, ja.
Das hört sich sehr gut an. Das ist ein ambitioniertes Ziel, weil die Leute da halt auch echt alle sehr, sehr gut sind. Aber
Ja.
du bist natürlich auch extrem schnell und bist vor allen Dingen auch noch extrem jung und hast natürlich da unglaublich viel Potenzial, was du jetzt natürlich auch mit diesen Changes, die du halt quasi machst, dann irgendwie voll ausschöpfen kannst.
Genau, ja. Die Hoffnung habe ich auch und weil noch mal kurz einen Schritt zurück auch, warum ich halt lieber selber ein EWS-Team anmelde, ist auch, weil ich einfach dann mein privates Umfeld habe, in dem ich mich wohlfühle, 0,0 Druck verspüre, weder durch die Angehörigen, die dann dabei sind, oder auch durch die Sponsoren. Und ich hatte eben heuer das Problem, dafür kann kein Sponsor was, auf keinen Fall. Aber ich habe mir heuer einfach so viel Druck gemacht bei den EWS-Rennen. Ich bin richtig verkrampft gefahren und das musste ich jetzt erstmal loswerden. Also das ist dann so gegen Ende der Saison besser geworden. Bei der WM in Leogang war es auf einmal gut. Also so als ab und zu mal Downhillerin, dann mein Saisonbestes Ergebnis bei einem Downhill-Rennen zu fahren, obwohl ich mich ja eigentlich als Enduro-Fahrerin bezeichne,
Ja.
ist halt ein bisschen ironisch, aber ja, ich habe mir einfach zu viel Druck gemacht und das will ich dadurch dann auch einfach versuchen zu vermeiden durch das familiäre Umfeld, was ich mir schaffe.
Ja. Das sind sicherlich super gute Pläne und ich wünsche dir alles, alles Gute dafür, um die Ziele dann auch zu erreichen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz vor Weihnachten mit uns nochmal den Podcast aufzunehmen. Mir hat es großen
Ja.
Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns Mitte nächsten Jahres nochmal wieder und dann schauen wir, wie sich alles für dich entwickelt hat. Vielen, vielen Dank für deine
Ja,
Zeit.
Dankeschön. Ich habe mich auch sehr drüber gefreut und ja, schöne Weihnachten.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüssi.